den Herrn lebt. Wir sollen Christus widerspiegeln und das soll sich ganz konkret im Miteinander äußern. Gott hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir am besten miteinander leben können. Und dafür gibt er uns Anleitung. Dafür gibt er uns nicht Regeln zu sagen, um uns zu strafen oder um den Spaß zu verderben, sondern um uns zu zeigen, wie wir so leben können, dass es zum Frieden, zur Freude, zum gegenseitigen Segen beiträgt. Und wir wollen 4 konkrete Erwartungen für ein gutes Miteinander gleich betrachten. Das ist nicht die Hauptbotschaft der Bibel, aber es ist die Auswirkung und Anwendung der Gnade. Wenn du deine Bibel dabei hast und Kolosser schon aufgeschlagen hast, dann geh noch einmal kurz zurück zu Kolosser 1. Dort steht in Vers 20, dass Gott gewirkt hat und durch ihn, das ist durch Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde und was, oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Da haben wir die Hauptbotschaft. Da sehen wir, dass er sagt, wir waren entfremdet, wir waren distanziert, wir waren ohne Beziehung zu Gott. Und Christus hat sein Leben gegeben, um uns mit sich zu versöhnen. Dafür ist er gekommen. Das ist, was er immer wieder betont hat. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um mein Leben für euch zu geben, damit wir heilig und tadellos und unsträflich vor Gott stehen können. Das ist, was er erreichen möchte. Und das geschieht, wenn wir Christus vertrauen, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, dass er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist, dann gibt er uns ein neues Leben. Dann kommt der Heilige Geist in uns hinein und er bewirkt diese Veränderung. Es ist also nicht eine Anstrengung, es ist also nicht ein, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, ich muss mich zusammenreißen, sondern ich gebe zu, ich kann es nicht. Und ich habe so oft versagt und ich setze mein Vertrauen in Christus. Er sagt, der Rest ist aber nicht ein Selbstläufer, sondern dann gibt er uns Anweisungen, um zu sagen, okay, jetzt als neue Person gebe ich euch Anleitung, weil jetzt habt ihr die Kraft durch den Geist und jetzt habt ihr die offenen Ohren für meine Anleitung, sodass ihr jetzt so leben könnt und wollt, wie Christus es uns sagt. So sind diese Erwartungen, die wir jetzt gleich sehen werden, keine Bedingung, um Christ zu werden, sondern Anleitung, um als Christ zu leben. Denn das möchte ich, dass das klar ist. Dann wollen wir zu unserer ersten Erwartung kommen. Trage dein Teil zu einem guten Miteinander in der Familie bei. Und wir fangen an in Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Erstmal soweit. Ist dir aufgefallen, als wir es gelesen haben, der Herr spricht hier jeweils eine Personengruppe an. Ihr Frauen, ihr Männer, ihr Kinder, ihr Väter. Das ist ganz wichtig, denn somit kommt die Autorität vom Herrn. Es ist nicht, hey Männer, sagt mal euren Frauen. Hey Eltern, sagt mal euren Kindern. Hey Kinder, sagt mal euren Eltern. Sondern es ist Gott, der sie direkt anspricht. Bemerkenswert ist auch, dass bei allen Texten über die Familie, die wir in der Schrift finden, jeweils die gleiche Aufforderung wiederholt wird. Man sagt nicht, naja, einmal so, in der Situation ist es so und in der anderen Situation ist es anders, sondern es ist stets das Gleiche. Ich möchte auch vorab sagen, dass es natürlich auch andere Lebensumstände gibt. Vielleicht sagst du, ja, ich passe eigentlich nicht so ganz in irgendeine von diesen Kategorien. Auch dafür gibt es genug Anweisungen in der Schrift. Aber dies ist unser Abschnitt für heute und noch mehr, also wenn du sagst, ich bin im Moment nicht verheiratet und habe keine Kinder und bin aber aus dem Haus, also nicht mehr unter meinen Eltern, wir kommen noch zu mehr, es ist auch für dich. Aber wir haben das erste gelesen, Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Bei dieser Aufforderung kommt dann schnell der Einwand, warum immer ich? Die Frau soll sich immer unterordnen, das ist, weil das Männer geschrieben haben. Das ist, weil die dann immer predigen. Nein, Gott hat es gesagt. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass die Frau die Gehilfin des Mannes sei, die ihm entspricht. In 1. Mose 2, Vers 18 steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Okay? Sie soll nicht ein Arbeitstier sein, das einfach alles für ihn macht, kein Esel, sondern eine gleichwertige Partnerin, aber mit unterschiedlichen Funktionen. Okay. Das ist, wie er es meint. Sagt, okay, es soll eine Gehilfin sein, die ihm entspricht. Ja, was ist wichtiger, der Stecker oder die Steckdose? Ja, wenn eins fehlt, funktioniert nichts. Ja, du brauchst beides. Ja, und so hat Gott auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei. Ich möchte eine Verbindung herstellen, damit es ein gutes Miteinander geben kann. Aber damit das funktioniert, brauchst du Anleitung, wie dieses Miteinander aussehen soll. Und Gott misst Erfolg, ob das jetzt klappt und wie das Miteinander ist und wie wertvoll du persönlich bist. Nicht am Verdienst oder am Wohlstand, sondern am Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wir sind gleich zurück in Kolosser 3, wenn du mit aufschlagen möchtest. Ich lese aus Josua Kapitel 1, die Verse 7 und 8. Josua 1, Verse 7 und 8. Da spricht Gott zu Josua und sagt, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf allen deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Erfolg in Gottes Augen, wenn wir uns danach richten, was er uns sagt. Er sagt nicht, ich schaue nach irdischem Erfolg. Ich picke mir die Menschen raus, die viel Geld haben oder die eine hohe Stellung haben. Sondern wenn du nach diesem lebst, dann ist es Erfolg in meinen Augen. Weil ich weiß, dann gibt es Liebe zum Herrn. Dann gibt es Liebe untereinander. Dann gibt es ein erfülltes Leben. Darum ist auch der Nebensatz, den wir in Kolosser 3, Vers 18 gelesen haben, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt, keine Nebensache. Denn es sagt, wir tun es im Vertrauen Gott gegenüber. Nicht, weil der Mann es sich irgendwie verdient hat oder weil der besser ist, sondern weil es angebracht ist vor Gott, der diesen Plan entworfen hat. Und wenn ich sage, nö, das will ich nicht, dann sage ich nicht so sehr, nö, das will ich nicht zu einer anderen Person, sondern zum Herrn, zu Gott, der diese Anweisung gegeben hat. Gleichzeitig soll diese Ergänzung auch die Grenze der Unterordnung zeigen, nämlich, dass es sich im Herrn geziemt. Und wenn dort Anweisungen kommen, die gegen das sprechen, was die Bibel sagt, dann kann ich sagen, ja, es steht dort auch, lies den Satz zu Ende, wie es sich im Herrn gebührt. Wenn du also von mir etwas forderst, also der Mann von der Frau etwas fordert, was gegen die Bibel verstoßen würde, dann zu sagen, dann muss ich dieses nicht, weil hier sagt es sich, wie es sich im Herrn geziemt, wie es angebracht ist. Und das in diesem Fall wäre nicht angebracht. Aber er belässt es ja nicht einfach nur bei den Frauen und sagt, ihr macht das und dann läuft alles. Sind ein Teil, ein wichtiger Teil, ohne den gar nichts läuft. Aber nicht der einzige. Und dann kommt er zu den Männern und sagt in Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und du sagst, es ist ja irgendwie selbstverständlich, dass man lieben soll. Für uns ja. Zur damaligen Zeit, all die anderen Anweisungen für Kinder, für Frauen, das war typisch. Das findest du auch in nichtchristlichen Schriften. Über Männer findest du in keiner nichtchristlichen Schrift zur damaligen Zeit. Es war einfach, Frauen müssen dieses tun, Kinder müssen das tun und Männer sorgen dafür, dass die anderen das tun, was sie sagen. Da gab es diese Anweisung nicht. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das war von Gott hinzugefügt. Männer dürfen also ihre Stellung der Frau gegenüber nicht ausnutzen, sondern sie lieben. Das bedeutet, das Beste für sie zu suchen. Die Parallelstelle im Epheserbrief erklärt, dass der Anspruch ist, sie so zu lieben, wie Christus es tat. Ja, wir lesen, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Lieb zu dem Maß, dass du sagst, ich bin bereit, alles zu geben für das Wohlergehen, für den geistliche Wachstum meiner Frau. Und das Gegenstück dazu, was es eben nicht bedeutet, steht im zweiten Teil von unserem Vers in Kolosser 3, Vers 19. Wie ging es dort weiter? Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Sich nicht verärgern lassen. Dies wird nur gelingen, wenn es keine Anspruchshaltung gibt, sondern der Mann sich auf seine eigene Verantwortung konzentriert. Weil sonst, wenn ich dort stehe und sage, du sollst dich unterordnen, und dann das nicht so läuft, wie du dir das als Mann vorgestellt hast, dann bist du verärgert. Deswegen sagt er, darfst nicht bitter sein. Das wird nur funktionieren, wenn du dich auf deine Verantwortung, Mann, konzentrierst, deine Frau zu lieben, das Beste für sie zu suchen. Wie kann ich ihr in jeder Situation helfen? Und ganz wichtig bei allem, für die Frauen, für die Männer, auch gleich was noch kommt, Kinder und Eltern, dieser Satz, deine Verantwortung ist nie an den Gehorsam der anderen gekoppelt, sondern dein Gehorsam ist allein deine Verantwortung. Es ist nicht, ja, wenn mein Mann mich liebt, dann mache ich das. Wenn meine Frau sich unterordnet, dann mache ich das. Wenn meine Eltern vernünftig sind, dann mache ich das. Wenn meine Kinder sich mal endlich benehmen, dann mache ich das. Sondern es sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich rede auch zu den anderen, ja, aber das ist deine Verantwortung. Was ist, wenn sie mich nicht zurückliebt? Ist egal. Was ist, wenn sie sich nicht unterordnet? Das ist nicht deine Verantwortung. Hier ist deine Verantwortung. Er spricht sie direkt an und sagt, das ist deine Verantwortung. Das Gleiche gilt eben auch bei den Kindern, zu denen kommen wir jetzt. Die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Vers 20, Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Auch die Kinder werden hier direkt angesprochen. Sie sollen auf ihre Eltern hören und das auch tun. Es ist also nicht ein, na, ich höre mir mal an, was du zu sagen hast und dann entscheide ich, ob mir das gefällt und ob ich das tun will oder nicht, sondern gehorsam in allem. Aber auch hier folgt eine Begründung, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Also es hängt nicht von den Eltern ab, zu sagen, ja, wenn sie vernünftige Anweisungen geben, sondern er sagte, weil das vor Gott wohlgefällig ist. Und was du dann damit tust, wenn du sagst, ja, ich tue einfach, was meine Eltern mir gesagt haben, dann übergibst du ihnen die Verantwortung. Ich habe dieses gefunden, ich dachte, das wäre so passend. Sag's meinen Eltern, die haften für mich. Wir kennen den Ausdruck, Eltern haften für ihre Kinder. Aber wenn die Kinder das tun, was Vater und Mutter Anweisungen gegeben haben, dann können sie wirklich die Verantwortung abschieben und sagen, ich habe getan, was sie gesagt haben. Nun, wenn sie dich auffordern, also nicht, um Verbrechen zu begehen, dann hat das natürlich seine Grenzen. Aber du hast dann nicht diese Verantwortung. Sagen, ja, was passiert, wenn ich dann dieses tue, was mir gesagt wurde? Sondern kannst sagen, ich tue das, was Gott und was meine Eltern mir angewiesen haben. Aber was ist, wenn das unfair ist und kein anderer das tun muss? Gehorche Gott. Und bitte dann in Ruhe um ein Gespräch und sag vielleicht, hier ist, warum ich das als unfair empfinde. Aber es ist, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Gott möchte ein gutes Miteinander haben. Wenn das nicht der Fall ist, ich habe das gestern mit meiner Familie illustriert. Stell dir es so vor, du, du bildest einen Kreis als Familie, ob es jetzt ein Ehepaar ist oder aus der Familie ist, und wenn du aus der Familie raus bist, dann vielleicht deine Großfamilie. Ja? Und stell dir vor, ihr bildet einen Kreis, haltet euch an den Händen. Okay? Wenn der Herr in der Mitte ist, dann wir halten uns fest, aber wir, je näher wir am Herrn sind, desto näher sind wir zueinander und es gibt eine gute Gemeinschaft. Und er ist im Mittelpunkt. Das Erste, was passiert ist, als ich das mit meiner Familie probiert habe, jemand ist ganz in die Mitte gegangen und sagt, ich bin in der Mitte. Und was ist als Nächstes passiert? Es gab Streit. Nee, wieso du in der Mitte? Ich will doch in die Mitte. Und das ist genau, was jedes Mal passiert. Wenn jemand anders, ob Vater, ob Mutter, ob Kind, ob Schwester, ob Bruder, egal, wenn jemand anders in der Mitte ist, gibt es jedes Mal Streit. Deswegen Christus in der Mitte. Lass die Mitte leer. Versuch du nicht, seinen Platz zu übernehmen. Es funktioniert nur, wenn er in der Mitte ist. Aber wenn wir ihn ignorieren, dann ist es quasi das gleiche Bild, wieder an der Hand gehalten, nur jetzt statt das Gesicht nach innen zu legen, haltet ihr euch an die Hände, aber schaut nach außen. Und das ist, was ganz häufig in Familien passiert. Die Menschen sind zwar als Familie noch irgendwie zusammen, aber Christus beachten sie nicht und jeder geht seinen eigenen Interessen nach. Für den einen ist es Schule, für die anderen Arbeit, der eine ist im Kindergarten, der anderen im Altenheim und jeder geht seine Wege. Und auch das funktioniert nicht. Das ist nicht, wie Gott es beabsichtigt hat. Aber was ist, wenn Kinder das nicht tun? Wir kommen auch zu den Eltern. Das ist nämlich das Nächste. Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Die Eltern, oder besonders ihr Väter, sollen ihre Kinder nicht reizen oder provozieren. Wie würde das aussehen? Was ist damit gemeint? Wenn man so hohe Forderungen stellt oder Vergleiche ansetzt, dass kein Kind, egal wie gut es sich bemüht, das je zufriedenstellen könnte. Und du findest das manchmal in der Schrift. Ja? Josef hatte besondere Sachen bekommen. Und wie war die Reaktion seiner Geschwister? Oh, wir haben Josef so lieb, der ist einfach so nett und deswegen mag der Vater ihn auch so gern. Dann hast du eine andere Bibel als ich, wenn das bei dir drin steht. Nee, sie haben ihn verkauft. Sie hassten ihn. Okay? In der Parallelstelle im Epheserbrief steht eine hilfreiche Ergänzung. Der gleiche Satz, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und dieses Sondern hier ist zu sagen, dies ist das Gegenstück. Das heißt, reizt sie nicht zum Zorn, ist die eine Seite, Zucht und Ermahnung ist das Gegenstück, um das zu vermeiden. Häufig tun wir die zwei zusammen und sagen, naja, wenn ich zu sehr korrigiere, dann werden meine Kinder zornig auf mich, weil ich ihnen sage, was sie tun und was sie zu lassen haben. Und deswegen funktioniert das nicht. Bei Gott ist es genau andersrum. Er sagt, wenn du sie auf sich allein gestellt lässt oder wenn du ständig Anforderungen gibst, die nicht passen, dann tust du das. Aber wenn du sie erziehst, wenn du Anleitung gibst, dann ist es das Gegenstück zum Zorn heraufzubeschwören. Also das Gegenteil von Reizen ist, sie geistlich zu ernähren mit der Erziehung und Anleitung vom Herrn. Und das ist sowohl positiv mit Anleitung und mit Hilfestellung und mit Belohnung, aber auch negativ zu sagen, und hier sind die Konsequenzen, wenn du dich nicht daran hältst. Man kann sich das so vorstellen. Die Bibel ist wie ein Zaun um eine Weide herum. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen sehen. Davor im Vordergrund soll ein Wolf sein. Und du hast diesen Zaun. Und Gott gibt seine Anweisung und sagt, wenn du dich an meine Anweisung hältst, dann bist du sicher auf der Weide. Wenn du es verlässt, dann kannst du das. Aber du hast die Konsequenzen. Ich sage euch das, ich gebe diese Anweisung, weil ich euch lieb habe. Und wenn er jetzt sagt, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern bringt sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn, dann sagt er, okay, Eltern, habt Acht auf eure, in diesem Bild, auf eure Schafe, auf eure Kinder. Haltet sie in diesem Zaun, wo sie gute Nahrung bekommen, sowohl körperlich als auch geistlich. damit sie gedeihen können und bewahrt sie vor den Wölfen. Nun, wenn ein Kind sehr klein ist, wenn es sehr jung ist, dann musst du es vielleicht einfach halten und sagen, du springst mir nicht über den Zaun. Und musst es vielleicht auch zurückhalten. Weil niemand würde dir Vorwürfe machen, wenn du ein bisschen fester ein Kind festhältst, das gerade über die Straße hier vorne laufen will. Dann ist es nicht, weil die sind so hart. Nein, die haben mehr Umsicht und sehen, dass das gefährlich ist. Und ich halte es davor ab. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr müssen sie verstehen, dass es wirklich gut ist, auf dieser Weide zu sein. Weil sonst, sobald Mama und Papa nicht mehr da sind oder nicht mehr die Kontrolle haben, dann springen sie doch über den Zaun. Aber dann weist man auf die Wölfe draußen hin und sagt, schau her, das ist genau der Grund, warum ich dir dieses sage. Und wir geben mehr und mehr Begründung. Und beides ist in diesen Anweisungen beinhaltet. Also je jünger die Kinder, desto mehr Achtsamkeit und Zurückhaltung. Je älter sie werden, desto mehr mit Argumenten das zu unterstützen. Gott gibt Erwartung. Hat Erwartungen gegeben. Frauen, Männer, Eltern, Kinder sagen, ich möchte, dass die Familie ein gutes Miteinander ist. Und ich möchte, dass ihr das, was ihr in Christus kennengelernt habt, seine Liebe, seine Geduld, aber auch seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, dass sich das in der Familie zeigt. Und er sagte, wenn ihr das tut, dann wird sich dieses äußern. Das ist seine Absicht. Nicht zu sagen, ich muss mich an dieses halten, damit Gott mich liebt. Er liebt dich eh und je. Aber er möchte dich bewahren. Er möchte dich auf gutem Weg leiten. Deswegen gibt er diese Anweisung. Er gibt das für die Familie. Im nächsten Abschnitt gibt er das für die Arbeit. Wir lesen weiter ab Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Sklaven, und ich will das sagen, damals gab es Sklaverei. Die Bibel sagt nicht, Sklaverei ist gut, aber sie erkennt einfach an, das war es damals. Und viele der Arbeitsumstände waren in einem Sklavenverhältnis. Also wir wenden das jetzt an auf Arbeit, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz hundertprozentig passt. Nein, du bist nicht ein Sklave deines Arbeitgebers. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, aber rein technisch, nee, du bist es nicht. Aber vieles davon können wir anwenden. Deswegen, okay, lesen weiter. Ihr Sklaven, gehorcht in allem eurem irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Interessant in der Anweisung ist, dass hier gar nicht vom Zeugnis geben die Rede ist. Wir sollen ein Zeugnis sein durch unser Verhalten und dann werden sich auch Gelegenheiten ergeben, auch zu erzählen von unserer Beziehung zum Herrn. Also einmal für die Arbeitnehmer, sie sollen für den Herrn arbeiten. Wir haben das schon gelesen, Verse 22 und 23 sind nochmal an der Leinwand. Die beiden Befehle für Sklaven, für Angestellte ist, Sklaven, gehorcht in einem euren irdischen Herrn und dann weiter unten, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen. Und dies soll nicht nur oberflächlich sein, damit es dem Chef nicht auffällt, sondern wir tun es für den himmlischen Herrn, nicht in Augendienerei, also nicht, wenn gerade geguckt wird, wenn gleich die Kontrolle kommt, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Das habe ich auch Diesen Unterschied habe ich auch bei der Zeitarbeitsfirma, wo ich hier zuerst in Nürnberg war, erlebt. Die haben mit mir dann nach einer Weile gesprochen und haben gesagt, ich hatte gesagt, ich werde jetzt für die Gemeinde arbeiten und würde gerne kündigen. Und haben gesagt, ah, das ist schade. Wenn das irgendwie nicht klappt, komm gerne wieder zurück, wir nehmen dich jederzeit. Weil uns aufgefallen ist, dass du nicht nur was tust, wenn andere gerade vorbeigehen, sondern du tust regelmäßig treu deine Arbeit. Und dann haben sie auch gesagt, um ehrlich zu sein, das haben wir nicht erwartet, wir hätten nicht gedacht, dass die studiert sind und dann bei uns arbeiten, dass die sowas machen. Die sind doch alle faul und die versuchen sich immer drum zu drücken. Nicht meine Worte. Ja? Aber es war schön, dass sie sehen konnten, zu sagen, wieso machst du es anders? Und meine Motivation war immer genau dieses. Ich mache es nicht für die. Und ich mache es für den Herrn. Ich weiß, er sieht mich. Und ich weiß, ich tue es zu seiner Ehre. Und das hilft uns allen bei der Arbeit. Wir brauchen nämlich nicht zu schauen, was alle anderen machen oder bekommen. Wenn es sagt, in Vers 24 und 25, der Herr wird uns den Lohn geben. Weil sonst ist man ja sehr leicht entmutigt, zu sagen, ich habe mich so bemüht und der andere, der kennt vielleicht den Chef ein bisschen besser und der bekommt die Gehaltserhöhung. Oder die anderen haben alle die Pause überzogen und jetzt müssen wir alle irgendwas anderes machen und ich bin wieder der Dumme, der erst ordentlich gearbeitet hat und jetzt noch Zusatz hat. Ja? Aber wir schauen nicht auf andere. Es ist nicht, was machen alle andere? In 1. Korinther steht, wer sich mit anderen vergleicht, der ist nicht weise, der ist nicht klug. Das ist keine gute Idee. Sondern wir sagen, Herr, du hast mich hier hingestellt und ich mache das, was du von mir möchtest. Und das wiederum nimmt auch den Druck von uns. Weil dann ist es nicht, ich muss dieses erfüllen, damit mein Chef mit mir zufrieden ist. Oder damit ich auf die nächste Stufe komme. Damit ich Gehaltserhöhung kriege. Oder damit ich diese Position bekomme. Und es ist einfach, Gott, ich arbeite für dich. Du hast mich errettet. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Und du hast mir jetzt auch diese Position gegeben. Und ich möchte dich in allem ehren. Und was dann mit mir passiert, das ist deine Angelegenheit. Ich folge deiner Anweisung. Und deswegen gibt er sie. Und er sagt, ich möchte, dass du nicht diesen Druck von Menschen hast. Ich muss diesen Menschen gefallen. Ich muss Anerkennung von Menschen bekommen. Sondern wir sind befreit zu sagen, ich tue, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und nee, ich kann nicht jedem gefallen. Aber ich kann das tun, was Gott in seinem Wort sagt. Und ich weiß, es ist zu seinem Wohlgefallen und er wird es ehren. Und ihm entgeht es nicht. Ich muss es nicht ihm vorhalten und sagen, schau mal, ich habe tatsächlich gute Leistung gebracht. Ich muss mich nicht beweisen. Er hat alles gesehen. Aber auch hier gibt der Herr Anweisungen in beide Richtungen. Er sagt nicht nur, ihr Sklaven, ihr Arbeitnehmer, macht dieses und Arbeitgeber kann machen, was er will. Nein, er sagt eben auch, der Arbeitgeber soll die Mitarbeiter gut behandeln. Gottes Anweisungen sind nicht einseitig, aber jeder ist eigenverantwortlich. Die Herren oder in unserem Sinne dann Arbeitgeber sollen so bezahlen, wie es recht und angemessen ist. Bei uns steht in meiner Übersetzung, was recht und billig ist. Okay? Und wenn du eher so wie heute denkst, dann sagst du, ja, das gefällt jedem Arbeitgeber, was recht ist und was billig ist. Ich bin für billig. Das ist nicht, wie billig hier gemeint ist. Dann was recht und was angemessen ist, was passt, was sich gehört. Denn auch sie sind Rechenschaft schuldig. Hast du das gesehen? Dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, es ist nicht, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe eine Verantwortung Gott gegenüber. Und wenn sich jeder daran hält, dann haben wir keine Probleme. Dann gibt es keine Streitigkeiten, keine Streiks. In Epheser 6, Vers 9, der Parallelstelle steht, Arbeitgeber, lasst das drohen. Ja, macht es nicht mit, wenn du das nicht tust, dann entlasse ich dich, dann mache ich dieses oder jenes. Das ist die Anweisung, die Gott gibt. Wenn Leute, ist mir ganz wichtig, wenn Leute die christliche Botschaft kritisieren, ist es meist nicht die Anweisung, die Gott gibt, sondern unsere Umsetzung. Weil diese Anweisung, die wir eben gehört haben, ist jemand dagegen und sagt, Männer, liebt eure Frauen. Nee, das ist völliger Unsinn, das sollten die nicht machen. Arbeitgeber, tut es nicht aus dem Druck, was der Arbeitgeber gibt, sondern tu es für den Herrn. Ist jemand dagegen? Arbeitgeber gibt den Arbeitnehmern was angemessen ist, was recht ist. Jemand dagegen? Bei dem paar anderen, ich weiß, gibt es Einwände. Frauen, ordnet euch euren Männern unter und auch vielleicht bei den Kindern sind sie nicht mit allem einverstanden. Ja. Aber es ist eher, weil das andere nicht praktiziert wird. Wenn diese Anweisungen umgesetzt werden, dann ist es wirklich für ein ideales Miteinander. Gott hat uns geschaffen, er weiß, was gut ist. Das Problem ist nicht Gottes Anweisung, das Problem ist, wenn wir uns nicht dran halten. Gott liebt uns und deswegen hat er uns diese Anweisung gegeben. Aber genau da können wir einsetzen. Wenn jemand dieses sagt, zu sagen, ja toll, wenn das mal tatsächlich gemacht werden würde, wäre ja gar nicht so schlecht. Sagen, Weißt du was? Und da ist genau die christliche Botschaft. Weil unsere Botschaft ist nicht, haltet euch an all diese Sachen und dann wird es euch gut gehen. Sondern alle haben gesündigt und haben sich eben nicht an Gottes Anweisung gehalten. Die Kinder haben es nicht, die Eltern haben es nicht, die Frauen haben es nicht, die Männer haben es nicht. Egal wer, die Alleinstehenden haben es auch nicht. Die Arbeitgeber haben es nicht getan, die Arbeitnehmer haben es nicht getan. Aber unsere Botschaft ist ja gerade, dass wir alle gesündigt haben. Aber wenn wir das einsehen und gesagt haben, hier habe ich nicht in Liebe gehandelt, hier habe ich nicht gehorcht, hier habe ich provoziert, hier habe ich nicht mein Bestes gegeben, hier habe ich die anderen ausgenutzt. Und ich sage, das war meine Schuld. Unabhängig davon, wie andere reagiert haben. Das war meine Verantwortung. Ich bekenne es, ich sage, Gott, bitte vergib mir und ich versuche es, so gut es geht, das in Ordnung zu bringen. Da haben wir die christliche Botschaft. Da haben wir die Botschaft zu sagen, es ist nicht unsere Leistung, sondern wir haben alle Gottes Gebote übertreten. Aber wer das einsieht und wer sagt, Gott, ich bin schuldig vor dir und ich habe deine Strafe verdient, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Das ist genau, was er sagt. Wer zu mir, wer zum Herrn kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer einsieht, Gott, wohin soll ich gehen? Ich werde es nicht von mir aus schaffen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Da sagt Christus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Frieden geben. Frieden mit mir durch Vergebung und Frieden miteinander durch die Wiederherstellung, die da sein kann. Also nimm dieses nicht und zu sagen, oh, ich muss mich mehr zusammenreißen, sondern nimm es als zu sagen, Gott hat einen so guten Plan und vielleicht muss ich ein paar Sachen in Ordnung bringen. Vielleicht muss ich ihn, vielleicht muss ich andere um Vergebung bitten. Aber genau damit kann ich zeigen, das ist diese Botschaft. Die Botschaft ist nicht, dass wir als Christen besser sind, dass wir bessere Staatsbürger sind, dass wir bessere Mitarbeiter sind, dass wir bessere Ehen haben, dass wir bessere Kinder haben. Unsere Botschaft ist, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, der es gut mit uns meint und dem wir vertrauen können, dem wir alle kommen sollen. Und auch dort hört es nicht auf, sondern direkt nach diesen Anweisungen geht er in einen anderen Bereich über. Und ich weiß, Gott hat es inspiriert und ich weiß, Gott hat eine Absicht damit. Wir lesen nämlich jetzt Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Direkt nach diesen Anweisungen, Familie, boah, all dieses sollen wir beherzigen. Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dieses sollen wir beherzigen, fährt er fort. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Warum gerade hier dieser Sprung von wie sich Arbeitnehmer, Arbeitgeber verhalten sollen, zum Betet? Weil du und ich können andere nicht verändern. Aber wir können beten, dass Gott es tut. Du kannst deinen Ehepartner nicht verändern. Du kannst deinen Arbeitgeber nicht verändern. Du kannst deine Kinder nicht verändern. Du kannst deine Eltern nicht verändern. Aber Gott kann in ihnen wirken. Deswegen, direkt hier in diesem Zusammenhang, betet ohne Unterlass. Und Paulus hat zwei Anliegen für sich. Dass Gott die Möglichkeit gibt, etwas zu sagen und dass er es so sagt, wie es sich zu reden gebührt oder besser übersetzt noch, wie es notwendig ist, wie ich reden muss, damit es richtig rüberkommt. In der Bibel konzentriert sich das Gebet auf geistliches Wachstum, nicht auf irdisches Wohlergehen. Er sagt hier, wir hatten gelesen, betet auch für uns, ne, dass uns eine Tür des Wortes geöffnet wird, dessen wegen ich auch gebunden bin. Ich bin im Gefängnis, ich bin gefangen. Aber er betet nicht, betet, dass ich jetzt endlich mal freigelassen werde, sondern betet, dass ich die Möglichkeit habe, Christus zu bezeugen. Er sagte, dass ich gebunden bin, das ist okay. Viel wichtiger als eine Ausgangstür aus der Situation ist ihm eine Eingangstür für das Evangelium. Wichtiger als eine Ausgangstür aus der Situation heraus ist eine Eingangstür für das Evangelium. Wie betest du? Betest du zu sagen, Gott, ich bin jetzt in dieser Situation und vielleicht bin ich nicht besonders glücklich mit meiner Situation. Gib du Möglichkeiten, dass dadurch dein Evangelium kundgetan wird, dass ich auf dich verweisen kann, wie du wirkst. Oder hole mich hier raus und tu es jetzt. Vielleicht sagst du, aber ich habe gebetet und nichts davon ist passiert. Und der andere Trick, wenn du ihn so nennen möchtest, zum Gebet ist, was es am Anfang sagt, und wacht darin mit Danksagung. Das mit Danksagung bitten ist ganz wichtig. Es ist nicht, Gott ist nicht ein Automat, wo du sagst, okay, Anliegen rein und Knopf drücken und dann kommt unten das Gewünschte raus. Sondern er sagte, es ist eine Beziehung. Und so dankt ihm auch für das, was er getan hat. Rede mit ihm, höre auf das, was er auch als Antwort gibt. In Philipper 4, wir hatten das letzte Woche schon zitiert, Verse 6 und 7 steht, seid um nichts besorgt, sondern, was soll ich stattdessen, statt mich zu sorgen, was soll ich machen? In allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wenn du dieses tust und wenn du Gott dankst, wenn du dir bewusst machst, wer er ist und dass wir ihm vertrauen können, dann sagt er, du wirst den Frieden Gottes erfahren. Der beschrieben wird als etwas, der allen Verstand übersteigt. Das ist nicht immer logisch. Warum kannst du so ruhig bleiben, wo du gerade deine Kündigung bekommen hast? Wo der Arzt gerade gesagt hat, wir müssen morgen operieren? Weil ich weiß, Gott hat es in seiner Hand. Und er meint es gut mit mir. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass alle Tränen, alle Sorgen, alles Leid weggenommen wird und ich bei ihm bin. Ach, furchtbar. So ist das Gebet eine Form von Glaubensbekenntnis. Ich glaube. Ich glaube, dass Gott hört. Ich glaube, dass er helfen kann und dass er helfen will. Glaubst du? Und die letzten beiden Verse noch, ein vierter Punkt. Nutze die Gelegenheiten. Hier, Verse 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der letzte Befehl in diesem Abschnitt ist, in Weisheit zu wandeln gegenüber denen, die draußen sind. Gegenüber denen, die den Herrn nicht kennen. Wir brauchen Weisheit, um Gelegenheiten wahrzunehmen. Dass es eine Möglichkeit ist, auf Christus zu verweisen und diese dann auch recht zu nutzen. Und das gilt nicht nur für was und wann wir etwas sagen sollen, sondern auch das Wie. Hast du das gemerkt? Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, nicht was ihr jedem Einzelnen antworten sollt, sondern wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Unsere Worte sollen immer voller Gnade sein und genau das, was jeder Einzelne hören soll, oder auch hier ist es eher dieses notwendig, wie es sein muss. Immer in Gnade, immer aus Barmherzigkeit, aber auch die Weisheit von Gott. Sagen, Herr, hilf mir, dass das was, wann und wie ich es weitergebe, wirklich auf dich verweist und dir die Ehre gibt. Manchmal ist das vielleicht sehr direkt, manchmal ist das vielleicht sanft, aber immer in Gnade, immer mit der Zielsetzung zu helfen, nicht zu zeigen, dass du recht hast. Und das ist eine gute Frage, wenn du dir überlegst, rede ich mit jemandem? Willst du helfen? Wenn du nicht helfen willst, lass es. Du fügst mehr Schaden zu, als dass du hilfst. Wie sieht es bei dir aus? Was für ein Zeugnis bist du in der Familie, bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit? Gott gibt uns diese Anweisung und er sagt, hier ist, wie es funktioniert. Und ich weiß, nicht jeder hält sich dran. Ich bin ja nicht weltfremd. Aber es ist mir im Moment nicht so wichtig, was alle anderen machen. Mir ist wichtig, was du damit machst. Hast du seine Gnade angenommen? Betest du für Paulus, wie Paulus? Sag, gib mir Weisheit. Gib mir die rechten Worte, was, wann ich wie sagen soll. Führe du mich, dass du mich gebrauchen kannst, wo du mich gerade hingestellt hast. Vielleicht ist das im Moment gerade unglaublich schwer. Vielleicht viel schwerer, als ich es mir vorstellen kann. Aber nicht schwerer, als der Herr weiß. Und er ist bei dir. wenn du sein Kind bist. Wenn du noch nicht sein Kind bist. Er hat dir dieses nicht gegeben, um zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und tu ein bisschen mehr danach. Er hat es dir gesagt, zu sagen, schau her, du brauchst mich. Komm zu mir und ich werde dir helfen. Es ist alles aus Gnade. Aber die Gnade ist nicht nur ein, oh prima, jetzt bekomme ich alles und kann die Füße hochlegen, sondern er hilft mir auch, dann so zu leben, wie es ihm gebührt und wie es ein Zeugnis für die Menschen um uns herum ist, dass es tatsächlich anders geht, dass wir in Liebe und in Unterordnung und in Gnade und in Geduld und in Friede und in Freude und in Liebe miteinander leben können. Machst du das? Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns diese Anweisung gegeben und wir hören das und wir lesen das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe häufiger dabei versagt. Ich habe es nicht so getan, wie du es klar in deinem Wort sagst. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für deine Gnade mir gegenüber. Und ich bete, dass jeder hier diese Gnade selber auch erfährt. Und wenn es noch nicht geschehen ist, wenn bisher du eher ein distanzierter Gott warst, einer, der lauter du sollst Anweisungen gibt, dass sie dich erfahren als den lebendigen, wahren, gnädigen und barmherzigen Gott, der sich ihrer gerne annimmt und der für jeden hier am Kreuz gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können. Und für uns, die wir uns bemühen, danach zu leben, Herr, wir schaffen es nicht ohne dich. Hilf du uns in der Familie, bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit, wo wir auch sind, uns auf dich zu verlassen, dass du uns Weisheit gibst, das zu tun, das zu sagen und so zu denken, wie es dir gefällt. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte, dass wir es in einem letzten